Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Die katholische Kirche in Tschechien hat sich lange der Diskussion über den Missbrauch durch Geistliche verweigert. Unter dem neuen Prager Erzbischof Pschibil will sie nun aber auf die Opfer zugehen. Und damit ahoi und willkommen aus Prag. Mein Name ist Till Janzer. Gleich zu Anfang gehen wir auf die Frage des Umgangs der katholischen Kirche mit Missbrauchsopfern ein. Außerdem stellen wir die beste Lehrerin Tschechiens für dieses Jahr vor. Und auch im zweiten Teil unserer Sendung geht es um einen Preis, in dem Fall aber für Kunst und Design. Zunächst aber die neuesten Meldungen, heute von Martina Schneibergova.
Die Nachrichten.
Der Vorsitzende des Senats des tschechischen Parlaments, Miloš Vystrčil, hat am Mittwoch an der Nationaluniversität in Taipei über das Vermächtnis des ersten Präsidenten der Selbstständigen Tschechischen Republik, Václav Havel, gesprochen. Der tschechische Politiker betonte die gemeinsamen Werte Tschechiens und Taiwans, den Zusammenhang zwischen der Freiheit und der Verantwortung sowie die Notwendigkeit, dem Populismus und Autoritarismus nicht zu unterliegen. Mit seiner Rede eröffnete Vystrčil die Konferenz mit dem Titel Václav Havels Gespräche, die Menschenrechte und die Verantwortung in einer sich ändernden Welt. Er beschrieb Havel als einen tapferen Menschen, einen Dissidenten und später einen außergewöhnlichen, charismatischen Staatsmann mit großem Einfluss und zeitlosen Visionen. Auf der Konferenz sprach auch die ehemalige taiwanesische Staatspräsidentin Tsai Ing-wen, die 2004 mit Havel während der Prager Konferenz Forum 2000 zusammentraf. Die Staatsanwaltschaft hat eine Anklage gegen einen Mann erhoben, der beschuldigt wird, für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet zu haben. Dies teilte eine Sprecherin des Prager Stadtgerichts am Dienstag dem Nachrichtenserver IROSAS.cz mit. Dem Mann werden unerlaubte Tätigkeiten für eine fremde Macht vorgeworfen. Er ist der erste Mensch, der in Tschechien nach diesem Paragraphen angeklagt wurde. Der Mann befindet sich seit seiner Festnahme in der Haft. Für eine unerlaubte Tätigkeit für eine fremde Macht drohen ihm bis zu 5 Jahre Gefängnis. Nach früheren Informationen des Nachrichtenservers Seznam Zprávy handelt es sich bei dem Angeklagten um den Prager Korrespondenten der chinesischen Tageszeitung, die das Parteimedium der chinesischen kommunistischen Partei ist. Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat wegen des Interessenkonflikts von Premier Andrej Babiš eine Beschwerde bei den Institutionen der Europäischen Union eingereicht. Die Organisation hält es nicht für ausreichend, die Aktien der Holding Agrofert an den Treuhandfonds RSV Petras zu übertragen. Dies teilte der Exekutivdirektor des tschechischen Ablegers der Transparency International, David Kotora, am Mittwoch mit. Babiš ließ zuvor verlaufen, er halte seinen Interessenskonflikt für gelöst. Transparency International macht in ihrer Beschwerde zudem darauf aufmerksam, dass der staatliche Investmentfonds für Landwirtschaft bewusst zugunsten der Holding Agrofert, Babiš und seiner Nachkommen gehandelt und ihre Interessen über den Schutz europäischer Gelder stellt. Der Mondstaub gehöre der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. Dies bestätigte der oberste Gerichtshof in einem ungewöhnlichen Rechtsstreit. Die Mondstaubproben gelangten in den 1970er Jahren dank einer interessanten wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion in die Tschechoslowakei. Sie blieben jedoch im Besitz der Familie der Forscherin, die sie damals von ihren sowjetischen Kollegen im Namen der Akademie übernommen hatte. Die Akademie erfuhr darüber 2020 im Zusammenhang mit einem Antrag auf eine Ausfuhrgenehmigung. Sie reichte Klage ein, der die Prager Rechte stattgaben. Die Berufung, die die Tochter der Forscherin einreichte, wurde vom obersten Gerichtshof zurückgewiesen. Die Entscheidung wurde in der Datei des obersten Gerichtshofs veröffentlicht. Jakub Menschig hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Grand Slam Halbfinale erreicht. Der 20-jährige Tscheche bezwang am Dienstag im French Open Viertelfinale den um ein Jahr jüngeren Brasilianer João Fonseca mit 6:4, 6:3 und 7:6. Das Spiel in der Night Session auf dem Court Philippe Chatrier dauerte 2 Stunden und 44 Minuten. Menschik sagte nach dem Sieg, Joao sei ein glänzender Spieler und Kämpfer. Er habe vor dem Spiel gewusst, dass es schwer sein werde, erklärte der Tscheche und betonte, im letzten Game Tiebreak habe eine seiner besten Leistungen überhaupt vorgeführt. Im Halbfinale trifft Menschik am Freitag auf den Deutschen Alexander Zverev, der im Viertelfinale den Spanier Rafael Julio besiegte. Die Tschechin Kateřina Siňáková hat mit der US-Amerikanerin Taylor Townsend im Damendoppel bei den French Open das Halbfinale erreicht. Am Dienstag bezwangen sie das belgisch-slowenische Duo Magali Kempen und Andrea Klepacz mit 6:1 und 6:3. Das Spiel dauerte 1 Stunde und 11 Minuten. Siňáková kann die Trophäe in Paris bereits zum 4. Mal gewinnen. Den Titel in Paris holte sie 2018 und 2021 mit Barbora Krejčíková. 2024 gewann sie bei den French Open Coco Gauff. Siňáková kämpft um ihre 11. Grand Slam Trophäe im Damendoppel. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Donnerstag überwiegend wolkig. Es gibt Regenschauer und Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. In Lagen ab 1000 Metern werden 15 Grad erreicht.
Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick, Martina. Sexueller Missbrauch durch Geistliche ist in vielen Ländern ein brennendes Thema. Auch in Tschechien wurden in der Vergangenheit etliche Fälle bekannt. Allerdings ging die römisch-katholische Kirche eher nachlässig dagegen vor. Nun sollen die Prävention sexueller Gewalt und der Schutz der Opfer besser werden. Dafür haben die hiesige Bischofskonferenz und der außerkirchliche Verein Niegdoti Uvěří, jemand wird ihr glauben auf Deutsch, am Dienstag in Prag ein gemeinsames Memorandum unterschrieben. Markéta Kachlíková berichtet.
Bisher war nicht so viel Dialog. Das ist der erste Schritt, die Opfer zu hören. Und am Tag meiner Ernennung habe ich gesagt, dass ich bin bereit zuzuhören. Und es funktioniert so. Jede Woche habe ich mindestens ein Treffen mit einer Opfer. Und das ist der erste wichtigste Schritt meiner Meinung nach. Und dann müssen wir mit dieser Pflege helfen, finanziell und andere Art auch. Und im selben Zeit sollen wir auch Präventionsmechanismen bilden. Dafür arbeiten wir jetzt mit verschiedenen Organisationen zusammen, welche sind sehr positiv tätig in diesem Bereich.
So hatte gleich zu Beginn seiner Amtszeit der neue Prager Erzbischof Stanislav Přibyl angekündigt, sich dem schwierigen Thema Missbrauch in der katholischen Kirche Tschechien zu widmen. Im Gespräch mit Radio Prag International bedauerte er, dass der Dialog mit den Betroffenen bislang nicht im Vordergrund gestanden habe. Zudem versprach Přibyl, dass er dies nun ändern wolle. Am Dienstag hat er dazu ein Memorandum unterzeichnet, gemeinsam mit Jiří Kilar. Kilar hat 2020 den außerkirchlichen Verein Niegdoti Uvěří gegründet, nachdem er selbst öffentlich über seine Erfahrungen als Missbrauchsopfer durch einen Priester gesprochen hatte. Der Verein kann seinem Vorsitzenden zufolge beispielsweise bei der Entwicklung sensibler Maßnahmen für Einzelfälle der Kirche helfen.
Man kann Regeln und Mechanismen festlegen, Priester ausbilden und betreuen und sich gleichzeitig um Opfer kümmern, denen im kirchlichen Umfeld etwas zugestoßen ist.
Das Memorandum zwischen der NGO und der tschechischen Bischofskonferenz erklärt das gemeinsame Bemühen, gefährdete Personen in der Kirche zu schützen, Missbrauchsopfer zu unterstützen und Präventionsmaßnahmen sowie einen sensiblen Umgang mit Menschen zu entwickeln, die von Kirchenvertretern oder Mitarbeitern missbraucht wurden. Die katholische Kirche werde die Kosten für die therapeutische Versorgung der Opfer übernehmen, sagte Stanislav Přibyl am Dienstag.
Wir sind bereit, die Versorgung für alle zu bezahlen, die sie brauchen. Dabei handelt es sich sowohl um einmalige Therapien als erste Hilfe, als auch um die Versorgung bei der langwierigen Erholung des Opfers.
Přibyl zufolge kooperiert die Kirche mit dem Verein auch hinsichtlich der Methodik zur Untersuchung von Missbrauchsfällen. Künftig solle man beispielsweise bei Befragungen sensibler mit den Opfern umgehen und unnötige Wiederholungen vermeiden. Wie Rick Gillar weiter erklärte, sei die Zusammenarbeit durch den Generationswechsel unter den Bischöfen ermöglicht worden.
Als Erzbischof Stanislav letztes Jahr den Vorsitz der Kommission zur Prävention und Schutz vor Missbrauch übernahm, wandte er sich an uns und begann umgehend dieses Thema mit uns zu erörtern. Ich sehe darin einen großen Wandel in der Haltung der Kirche zu dieser Problematik.
Přibyls Vorgänger Jan Graubner war noch wegen Untätigkeit kritisiert worden. Laut seinem Nachfolger lernt die tschechische katholische Kirche nun allmählich, mit dem Problem umzugehen und benötigt dabei Unterstützung von außen.
Da wir im Bereich Therapie und Opferhilfe nicht kompetent sind, müssen wir nach Mitarbeitern und Personen suchen, die uns Feedback geben können.
So Stanislav Přibyl. Der Verein Někdo ti uvěří bearbeitet jährlich Dutzende von Fällen, wie Geschäftsführerin Anna Ptáčková erläutert.
Nicht alle Betroffenen wurden nur im kirchlichen Umfeld missbraucht. Manche unserer Klienten sind gläubig, haben aber etwa in der Familie Missbrauch erlebt und die spirituelle Dimension spielt für ihren Heilungsprozess eine wichtige Rolle. Sobald ein Fall die Kirche betrifft, gehen wir ihm nach.
Weitere Fälle würden an andere Organisationen verwiesen, ergänzt Ptáčková. Erzbischof Stanislav Přibyl kündigte am Dienstag außerdem an, dass die tschechische Bischofskonferenz in diesem Jahr einen Bericht über die Zahl der Missbrauchsfälle durch Kirchenvertreter veröffentlichen wird.
Wir kommen zu etwas ganz anderem. Der Global Teacher Prize ist eine prestigeträchtige Auszeichnung für Lehrende, die ursprünglich aus Großbritannien stammt. Seit 2017 wird sie auch jedes Jahr in Tschechien vergeben. Am Dienstag war es wieder soweit. Daniela Honigmann weiß mehr.
Eigentlich ist sie gelernte Hebamme. Jetzt wurde Lada Stuchla aber als beste Lehrkraft Tschechiens für 2026 ausgezeichnet.
Lada Stuchla.
Es würde sie sehr freuen und sei eine Bestätigung, dass ihre Arbeit in die richtige Richtung führe, sagt die Pädagogin nach der Preisverleihung am Dienstagabend. Zusätzlich zu ihrem ursprünglichen Beruf hat Stuchla noch ein Studium absolviert und lehrt nun an der Medizinischen Berufs- und Hochschule im mittelböhmischen Kladno. Ihre Fächer sind Latein, Psychologie und Somatologie, also die Lehre des menschlichen Körpers. Darin ist Stuchla so gut, dass sie auf den ersten Platz beim diesjährigen Global Teacher Prize in Tschechien gewählt wurde. Der Lehrerin liegt den eigenen Worten nach daran, dass ihre Schüler im Unterricht aktiv mitarbeiten und die Zusammenhänge verstehen. Zudem sollen sie ihre Stärken und Schwächen einschätzen lernen, so Stuchla.
Am wichtigsten ist für mich, mich auf die aktuelle Atmosphäre in der Klasse einzustimmen. Für gewöhnlich mache ich mit den Schülern eine sogenannte emotionale Inventur. Ich erkenne dabei, wie sie sich an dem jeweiligen Tag fühlen und wähle anhand dessen die passende Unterrichtsmethode.
Wie die emotionale Inventur abläuft, konnten die Jurymitglieder bei ihrem Besuch in Stuchlas Unterricht mitverfolgen. Diese Methode wurde dann bei der Preisverleihung am Dienstag in dem Kurzvideo der Finalistin präsentiert. Lehrerin Stuchla bittet die Klasse, beide Hände als Waage zu benutzen und damit auszudrücken, ob gerade die positiven oder die negativen Gefühle überwiegen. Eine solche Klassenanleitung würdigte die Jury des Global Teacher Prize in Tschechien als äußerst inspirativ. Der Preis wurde hierzulande nun schon zum 10. Mal vergeben. Bei der Wahl der Gewinner steht immer öfter im Mittelpunkt, inwiefern die Lehrenden die seelische Gesundheit der Schüler berücksichtigen. Jurymitglied Irina Polakova hebt die individuelle Ausrichtung des Unterrichts von Lada Stuchla hervor.
používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentům.
Sie nutzt eine ganze Reihe unterschiedlicher Methoden, damit sie die Schülerinnen und Schüler den Stoff aneignen können. So entwickelt Stuchla zum Beispiel ihre eigenen Lehrmaterialien und macht ihre Arbeit einfach mit Begeisterung.
Vytváří se vlastní učební materiály a je nadšená svojí prací.
Noch bis 2025 hat die Organisation EduIN den Global Teacher Prize in Tschechien verliehen. Seit dem aktuellen Jahrgang ist die Organisation Get the Point für den Wettbewerb zuständig, die sich extra zu diesem Zweck gegründet hat. Die Schirmherrschaft haben das Bildungsministerium, der Senat sowie das UN-Informationszentrum in Prag. Für die 10. Runde waren insgesamt 452 Lehrende nominiert. Dies sei die bisherige Rekordzahl, sagt Hanna Matoušu, die Leiterin von Get the Point. Und sie betont,
das Ziel der Preisverleihung ist nicht nur gute Lehrerinnen und Lehrer zu entdecken und auszuzeichnen. Wir wollen auch dabei helfen, das Ansehen des Lehrerberufes zu erhöhen.
Der zweite Preis ging in diesem Jahr in das südmährische Dorf Dolní Dubňany, nämlich an die Grundschullehrerin Daniela Harantová-Rumianová. Und den dritten Platz belegte Tomáš Otisk aus Třinec, der nicht nur die ungewöhnliche Fächerkombination Mathematik und Kunsterziehung lehrt, sondern sich als stellvertretender Direktor auch für moderne Unterrichtsmethoden in seiner Schule einsetzt.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Im vergangenen Herbst wurden im Rathaus in Pilsen die Ladislav-Sutnar-Preise verliehen. Einer der Preisträger war der deutsche Grafiker, Illustrator und Designer Christoph Niemann. Martina Schneibergova war bei dem Festakt in Pilsen dabei. Sie hören eine Wiederholung vom November vergangenen Jahres.
Mit Musik und mit Beifall wurden die diesjährigen Träger des Ladislav-Sutnar-Preises am Mittwochabend im historischen Zeremoniensaal des Rathauses von Pilsen begrüßt. Im Publikum waren Vertreter der Westböhmischen Universität, Studierende sowie Kommunalpolitiker. Der Dekan der Ladislav-Sutnar-Fakultät für Design und Kunst, Vojtěch Aubrecht, überreichte an drei Nominierte die Preise, die nach dem international anerkannten tschechischen Designer benannt worden sind. Mit dem Ladislav-Sutnar-Preis wurde in diesem Jahr auch der renommierte deutsche Illustrator, Designer und Grafiker Christoph Niemann ausgezeichnet. Nach der Preisverleihung entstand das folgende Gespräch mit dem bildenden Künstler. Herr Niemann, was bedeutet für Sie die Verleihung des Ladislav-Sutnar-Preises?
Also zum ersten Mal ist es natürlich ein sehr schönes Kompliment für mich und meine Arbeit, aber ich sehe das schon auch in dem Kontext von der Arbeit von Ladislav Sutnar, von einem bestimmten Geist, der hinter der Arbeit steht, der für mich sehr darum geht, Menschen anzusprechen, nicht jetzt von oben nach unten auf Menschen zuzugehen, sondern Design, das wirklich auf Augenhöhe den Leserinnen und Lesern oder Betrachtern begegnet. Und das deckt sich auf jeden Fall auch mit meinen Werten und deswegen denke ich, ist der Preis einerseits natürlich ein schöner Preis für mich, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Statement, dieser Art von Design Wichtigkeit zu geben. Und das ist noch wichtiger.
Hatten Sie Kontakte zur Fakultät, die den Namen von Sutnar trägt, vorher?
Davor noch nicht. Aber ich habe auch ja sehr lange in den USA gelebt und habe jetzt in Deutschland auch nicht unterrichtet. Deswegen ist das eher Zeichen meiner Ignoranz.
Nein, aber ich muss zugeben, also das war unter den Kommunisten so geregelt, dass er vergessen werden sollte. Ja. Also jetzt kommt so eine Art Renaissance wieder. Ja, ja. Und dazu könnte auch der Preis vielleicht beitragen.
Ja, nee, das ist natürlich die Hoffnung. Und ich meine, darum geht's ja in Design, dass man durch Dinge wie so einen Preis auch Kommunikation schafft und auch das Werk von Sutnar wieder auch in, das ja sehr zeitlos ist und sehr aktuell wirkt, obwohl es jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist. Und das ist immer ein schöner Anlass, sich das wieder vor Augen zu rufen.
Ich möchte Sie auch fragen, wie entstehen Ihre Zeichnungen? Sie beobachten wahrscheinlich sehr genau bestimmte
Ereignisse, Gegenstände und dann verwandeln sie die Sachen.
Also bei meiner Arbeit, und ich glaube, das deckt sich auch mit der Arbeit von vielen anderen Designern, gibt es zwei Elemente. Das eine ist das, was bei den Betrachtern passiert. Ja. Das soll ein Aha-Moment sein, das soll Überraschung sein, das soll Stimulation sein. Und da gibt es den anderen Bereich, das ist die Arbeit. Und die Arbeit ist das absolute Gegenteil von Spontanität. Das sind sehr viele winzige kleine Entscheidungen. Ich schiebe kleine Formen millimeterweise übers Papier, mache 100 verschiedene Versionen, Zweifel, fange wieder von vorne an. Und wenn ich irgendwann eine Idee habe, dann brauche ich nochmal 2-3 Tage, damit es so aussieht, als ob es in 5 Minuten passiert wäre. Also die Spontanität ist Teil des Designs und es geht darum, bei den Betrachtern das Gefühl von Spontanität auszulösen. Aber die Spontanität hat relativ wenig mit dem Designprozess zu tun, der eher schneckenhaft und zäh ist.
Da hat ein Laie eine falsche Vorstellung manchmal.
Ja, aber ich glaube, das ist das Gleiche, wenn ich jetzt in Ballett gehe und eine Tänzerin wie eine Schneeflocke über die Bühne fliegt. Natürlich geht es darum, was das Publikum denkt. Ob das jetzt vielleicht für die Tänzerin eher eine Frage von harter Arbeit ist, ist in dem Fall auch irrelevant, weil darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, für das Publikum eine Geschichte zu erzählen und dadurch eine Verbindung zu schaffen zwischen der Arbeit und dem Publikum. Und deswegen denke ich, ist das Paradox, dass sich das Entstehen der Arbeiten anders anfühlt, ist eigentlich dann auch egal. Das nimmt dem Designprozess auch ein bisschen den Druck, weil es dann nicht um Genie geht, sondern da geht es einfach eher um sehr Frustrationstoleranz.
Kann einem Künstler das Studium helfen oder die Begabung, was alles spielt dabei eine Rolle, oder die Fantasie oder die Fähigkeit, gut zu beobachten?
Beobachten ist natürlich wichtig, weil aber wenig, dass mir jetzt besondere Dinge auffallen, sondern bei Beobachten geht es eher darum, auch zu sehen, was andere Leute sehen. Weil wenn ich jetzt eine Sache als interessant empfinde, die Sie jetzt zum Beispiel als Betrachter nicht interessant finden, dann schaffe ich ja dadurch keine Verbindung. Also ich muss ja wissen, was finden wir beide interessant. Und das ist ja der Ausgangspunkt für eine Idee. Und ich glaube, Begabung ist relativ irrelevant, weil Begabung, das vielleicht ein Fünfjähriger kann ein bisschen besser zeichnen als ein anderer Fünfjähriger, aber der Vorsprung, den hat man nach 2 Jahren auch verspielt. Und deswegen ist nachhaltiges, also störrisch zu sein, ist viel wichtiger, noch länger dran zu bleiben und auch sich vielleicht auch eine kindliche Naivität zu bewahren, nochmal von vorne anzufangen. Weil so viel, also wenn ich 100 Sachen mache, zeige ich davon 2 oder vielleicht 20. Mhm. Das heißt, man muss wahnsinnig viel verwerfen und dabei so seinen kindlichen Optimismus zu bewahren, das ist, glaube ich, die einzige Sache, die kann einem keine Kunsthochschule beibringen. Alles andere ist Handwerk, das ist machbar.
Sie haben viele Kinderbücher illustriert. War das schwierig, sich für die Kinderbuchillustration zu entscheiden?
Nein, ich finde jetzt irgendwie Kinderbücher nicht per se schwieriger. Es gibt natürlich, wenn ich jetzt eine Zeichnung mache für ein japanisches Publikum, kann ich keinen Sisyphos verwenden, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass ein japanisches Publikum mit griechischer Mythologie vertraut ist. Deswegen passe ich natürlich meine Sprache an, genauso wie wenn ich jetzt für ein deutsches Publikum zeichne, ich keine japanische Mythologie verwenden würde, weil ich nicht davon ausgehen könnte, nicht, dass ich das wüsste. Und so denke ich, dass bei jedem Publikum man sich ein bisschen überlegen muss, was ist die visuelle und metaphorische Ebene, mit der ich arbeiten kann. Und da ist für mich Kinderbuchillustration ist einfach eine andere Form. Aber die, was ich in keinster Weise denke, ist, dass ein Kinderbuch praktisch eine weniger intelligente Form eines Erwachsenenbuchs ist, sondern ich glaube, es ist natürlich eine Sprache, wo bestimmte Vokabeln anders zu nutzen sind. Aber ansonsten finde ich, kann es genauso lustig, spannend, dramatisch, frustrierend sein wie jedes andere Buch auch. Also deswegen auch keine große, es ist nicht ein Unterschied, wo ich denke, oh, das ist eine ganz andere Welt.
Woran arbeiten Sie derzeit, außer der üblichen
Sachen? Ne, das sind wirklich die üblichen Sachen. Also ich arbeite auch sehr gern an sehr vielen verschiedenen Dingen gleichzeitig. Also ich habe wirklich gestern an Landschaftszeichnungen gearbeitet. Ich habe gecodet an einer interaktiven, so eine Videoinstallation, die Gesichtszüge erkennt. Ich bereite gerade eine große Ausstellung vor in Oldenburg, die jetzt nächste Woche aufmacht und habe auch an einer Zeitschriftenillustration gearbeitet. Also ich habe, es passiert wirklich alles genau gleichzeitig.
Mit dem Ladislav Sutnar-Preis wurden außer Christoph Niemann auch die Elisava School of Design Engineering aus Barcelona und der niederländische Verlag Wallis ausgezeichnet. Der Dekan der Ladislav Sutnar-Fakultät für Design und Kunst, Wojciech Aubrecht, erläuterte gegenüber Radio Prag International, wie die Preisträger ausgesucht werden.
Kandidaty navrhují laureáti, to je jedna z možností.
Die Kandidaten werden entweder von den vorherigen Preisträgern oder vom künstlerischen Rat der Fakultät vorgeschlagen. Außerdem kann die Fachöffentlichkeit ihre Vorschläge einreichen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf welchem Weg die Kandidaten für den Preis nominiert werden.
Preise, die den Namen des namhaften tschechischen Designers Ladislav Sutnar tragen, wurden diesem Jahr zum 14. Mal verliehen. Wie entstand der Preis, Wojciech Aubrecht?
Dies geschah auf Anlass von Radoslav Sutnar, dem Sohn des Designers. Er verlieh unserer Fakultät den Namen seines Vaters. Radoslav Sutnar hielt es für wichtig, auf würdige Weise an das Werk seines Vaters zu erinnern und Verbindungen mit Institutionen zu pflegen, die er selbst kannte und die ihm nahestanden. Die Idee mit dem Ladislav Sutnar-Preis schien passend zu sein. Unsere Fakultät kann damit Künstler und Institutionen würdigen, die in ihrem Fach zur Spitze gehören.
Ladislav Sutnar stammte aus Pilsen. Er war in unterschiedlichen Bereichen der bildenden Kunst erfolgreich und erhielt für seine Arbeiten zahlreiche Auszeichnungen. In der Zwischenkriegszeit wurde er unter anderem 1929 in Barcelona mit der Goldmedaille für das Ausstellungswesen geehrt. Bei der Internationalen Ausstellung der Kunst und Technik im modernen Leben, die 1937 in Paris stattfand, gewann Sutnar den Grand Prix und 14 Goldmedaillen für das Ausstellungswesen, für Bücher und Nutzgegenstände. Seit 1939 lebte der Designer in den USA. 2001 wurde er von Präsident Václav Havel in Memoriam mit der Staatsauszeichnung für Verdienste im Kulturbereich ausgezeichnet. Nicht nur in seiner Heimatstadt Pilsen, sondern auch in ganz Tschechien war der Name der Designer jahrzehntelang kaum bekannt. Dekan Aufbrecht.
Er wurde hierzulande nicht auf natürliche Weise vergessen. Es war ein während der kommunistischen Zeit geleiteter Prozess, um den international berühmten Designer, der im Exil lebte, aus dem Bewusstsein der Bevölkerung zu drängen. In den letzten Jahren ist Sutnar in der Öffentlichkeit in Pilsen wieder bekannter geworden. Dies verdanken wir der unermüdlichen Arbeit meines Vorgängers im Amt des Dekans, Josef Mischtera, und auch der Arbeit von weiteren Personen, darunter von Ex-Oberbürgermeister Martin Baxa. Sutnar ist nicht nur in unserer Region, sondern in ganz Tschechien wieder ein Begriff geworden. Ich denke, dass dem renommierten Designer hierzulande endlich jene Aufmerksamkeit geschenkt wird, die er bereits während seines Lebens verdient hätte. Und das war es für heute von uns. Falls Sie Anmerkungen haben oder Kommentare, dann können Sie diese auch auf dem Facebook-Profil der deutschen Sendung von Radio Prag International posten. Und wenn Sie uns über Ihr Smartphone empfangen wollen, dann laden Sie einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks herunter. Damit ist dann Radio Prag International auch unterwegs immer dabei. Sie hörten die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.